Wer es noch nicht ganz genau weiß, heute haben drei Leute Geburtstag. Wir verraten jetzt noch nicht, wer es ist. Wir singen beim Kaffee und Co. nochmal ein Ständchen für alle. Und mir fiel auf, dass heute auch das erste Mal ist, dass ich hier predige und dass ich die Textgröße auf Schriftart 14 stellen musste. Das ist auch ein Zeichen des Alters, muss ich ja sagen. Aber jetzt kann ich wieder lesen, was da steht. Es klang eben ja schon an, ich weiß, welche Schriftgröße bräuchtest du, Günther?
20.
Kommst du auch noch hin?
Ja, da komme ich hin, das geht schneller, als man denkt. Jetzt ist es 40. Ja, das macht ja auch nichts. Wer letzten Sonntag drüben in der Kirche im Gottesdienst war, und das klang ja vorhin schon so ein bisschen an bei der Moderation von Karl Ludwig, der hat bestimmt mitbekommen, dass wir dort das Erntedankfest gefeiert haben. Für die meisten ist das ein Fest, und auch für mich so ein bisschen, das so langsam im Nebel der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden droht. Erntedank. Aber die Regale im Supermarkt sind ja immer voll. Wir kennen das gar nicht mehr anders. Dass wir genug zu essen haben, ist doch selbstverständlich. Und warum sollte man also für eine Selbstverständlichkeit danken? Wenn man aber ein wenig aufmerksamer durch diesen warmen, trockenen und absolut urlaubsfreundlichen Sommer gegangen ist, hat man gesehen, dass die Felder in diesem Jahr nicht ganz so voll waren wie sonst. Und man konnte so eine kleine Idee davon bekommen, dass die Sache mit diesen immer vollen Regalen bei Kuba und bei Kombi vielleicht doch nicht ganz selbstverständlich ist. Es ist ja doch eine gute Idee, Gott zu danken, dass wir wieder einmal ein Jahr lang satt geworden sind. Dass wir für unser Geld sogar Brot kaufen können und nicht nur Klamotten, Waschmaschinen oder Smartphones, denn die würden uns leider überhaupt nicht satt machen. Und bevor wir da jetzt weiterdenken, möchte ich gerne den Text aus der Bibel vorlesen, über den wir heute Morgen kurz nachdenken wollen, denn dort geht es auch um eine Art Ernte. Der Text steht im Markus-Evangelium im 2. Kapitel, ich lese ihn einfach mal vor. Er ist überschrieben mit dem Ehrenraufen am Sabbat. Und es begab sich, dass Jesus am Sabbat durch ein Kornfeld ging und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ähren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm, sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat etwas, das nicht erlaubt ist? Und Jesus sagte zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war? Und als ihn hungerte, ihn und alle, die bei ihm waren, wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit Abiatars des Hohenpriesters und aß einfach die Schaubrote, die eigentlich niemand essen darf, als allein die Priester. Und er gab sie auch denen, die bei ihm waren. Und darum sagte Jesus zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen, so ist der Menschensohn ein Herr, auch über den Sabbat. Ja, auch in diesem Text ist Erntezeit, oder kurz vorher, die Jünger ziehen mit Jesus durch das Land, vermutlich von einer Stadt zur nächsten, und dann gibt es ein Problem. Und mein erster Gedanke, als ich diesen Text las, war, Mensch, die gehen durch ein Kornfeld durch und raufen Ähren, das heißt doch nichts anderes, als dass sie dort ein wenig Weizen klauen, oder? Darf man das? Dass sie das an einem Feiertag tun, an einem Sabbat, also dem Sonntag der Juden sozusagen, wie es hier steht, das wäre für mich erstmal völlig zweitrangig. Getreide klauen bleibt Getreide klauen, egal an welchem Wochentag man es tut, da kann ich die Beschwerde der Aufpasser vielleicht schon verstehen. Wenn wir jetzt aber diesen Text etwas genauer lesen, dann stellen wir fest, dass das Ehrenraufen überhaupt nicht das Problem war. Natürlich gehörte das Feld irgendjemandem, und natürlich wird der es auch abernten wollen. Aber der Gedanke von Besitz und Eigentum hatte damals einen völlig anderen Stellenwert als bei uns. Wer auf Wanderschaft war, der konnte in dieser Zeit selbst gar keinen Acker bestellen und darum wurde er von den anderen mitversorgt. Das war eine Selbstverständlichkeit damals. Man ließ beim Abernten der Felder sogar extra Ähren liegen, damit die Armen und Hungrigen sich davon was nehmen konnten. Das kann man ganz schön nachlesen, zum Beispiel im Buch Ruth, im Alten Testament. Da ist aus diesem Ährenraufen sogar eine ganz romantische Liebesgeschichte geworden, überhaupt nicht schmalzig, sondern richtig handfest und folgenreich. Also, das Ährenraufen war wirklich nicht das Problem. Das Problem war nur der Zeitpunkt. Es ging um den Sabbat, also den Feiertag der Juden, den Sonntag. Und dieser Tag war zumindest den frommen Juden heilig. Am Sabbat wurde nicht gearbeitet. Und was alles Arbeit war und was nicht, das wurde von den Schriftgelehrten haarklein festgelegt. Das darfst du nicht, das darfst du auch nicht, das darfst du vielleicht. Und weil man aber an einem Sabbat auch irgendwie über die Runden kommen musste, haben dieselben Gelehrten gleichzeitig raffinierte Möglichkeiten ausgetüftelt, wie man die strengen Sabbatverbote umgehen konnte. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Man durfte an einem Sabbat zum Beispiel nichts kaufen. Aber was war, wenn Besuch kam unerwartet und ich hatte kein Brot, ich hatte keinen Quark oder was auch immer? Dann kaufte man es einfach, ohne gleich zu bezahlen. Das heißt, der Kauf war noch nicht abgeschlossen und damit war er einigermaßen legal. Oder zweites Beispiel, was war zu tun, wenn man am Sabbat auf eine Reise gehen musste? Ging nicht anders, man musste. Das war natürlich nicht erlaubt. Na, ganz einfach. Man legte sich einen Wassersack auf seinen Esel und setzte sich dann da oben drauf. Das Reisen war zwar verboten, aber nicht das Reisen auf dem Wasser. Klar, wenn man auf dem Schiff ist, kann man ja einfach aufhören. Und das ging so mit ganz vielen Sabbatgeboten. Man nahm sie also furchtbar ernst, aber irgendwie auch überhaupt gar nicht. Und trotzdem waren sie auch sehr gut dafür geeignet, andere anzuschwärzen. Irgendwie konnte man immer was finden und wenn es bloß das Ährenraufen an einem Kornfeld war. Ja, liebe Leute, und natürlich musste Jesus mit dieser Art von Feiertagsheiligung in Konflikt kommen. Und das passierte jetzt zum ersten Mal und die Antwort Jesu gibt jetzt die Richtung in dieser ganzen Sache vor. Er sagt nämlich, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willens. Plötzlich wird die Reihenfolge umgedreht. Erst kommt der Mensch, dann das Gesetz. Und das wirkt schon sprenghaft. Denn die Gesetze der Pharisäer waren eben nicht nur im religiösen Bereich gültig, sondern sie galten genauso im alltäglichen Leben. Das haben wir eben ja gehört. Die Trennung vom Kirchenrecht und vom bürgerlichen Recht, dieses dicke Buch, BGB, die gab es damals noch nicht so. Und das bedeutet, dass dieser Satz Jesu eigentlich alle Lebensbereiche betrifft. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht, aber nicht der Mensch für den Sabbat. So legt Jesus die Gesetze aus, nicht gegen uns, sondern für uns. Und das war neu. Er prüfte die Gesetze sozusagen an ihrer Menschlichkeit. Und meine Frage ist jetzt, darf man das? Ist das erlaubt? Kann jeder machen. Dazu drei kurze Gedanken. Erstens. Kein Gesetz Gottes ist dazu da, dass sich einer über den anderen stellt, sondern wir sollen uns gegenseitig ehren. Und das fängt schon im Straßenverkehr an. Ich will nicht behaupten, dass die Straßenverkehrsordnung Gottes gesetzt ist, aber für mich ist das genau der Bereich, in dem ich am häufigsten mit dem Gesetz in Konflikt komme. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, obwohl ich ganz normal Auto fahre natürlich. Das liegt daran, dass der Straßenverkehr am penibelsten geregelt ist. Es gibt, glaube ich, keinen Bereich in unserem Leben, wo es genauer festgelegt ist. Super gut vergleichbar mit dem Sabbatgeboten der Pharisäer damals. Überall Schilder mit Geboten, mit Verboten, mit Hinweisen, die sich teilweise sogar überschneiden. Und alles ist ganz gewissenhaft mit einem fein gestaffelten Bußgeldsystem belegt, das in der Welt seinesgleichen sucht, typisch deutsch. Und wer Fahrschule macht, der wird das jetzt gerade mitkriegen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, das alles in seinen Kopf zu kriegen. Und selbst wenn man sich penibel an alle Vorschriften halten würde, kann man es doch schaffen, rücksichtslos zu fahren. Auf seinem Recht zu bestehen. Niemanden reinzulassen in die Schlange. Das heißt, auch das feinste Regelwerk ist nicht in der Lage, den Menschen zu ändern. Es kann ihn bestenfalls noch weiter einschnüren, etwas mehr gängeln, aber kein Gesetz der Welt erreicht mein Herz. Und genau diesen Schwachpunkt hat Jesus erkannt. Denn er will mein Herz erreichen. Und dass die Pharisäer die Frömmigkeit der Leute mit Gesetzlichkeit erzwingen wollten, das war ihm völlig suspekt. Die einen bestimmen und die anderen müssen ausführen, das geht doch so nicht. Und darum stellt Jesus an einer anderen Stelle auf die Frage nach dem höchsten Gesetz, nach dem höchsten Gebot, etwas ganz anderes in den Raum. Du sollst Gott von ganzem Herzen lieben und ehren und deinen Nächsten wie dich selbst. Daran dürfen wir uns messen lassen, darin dürfen wir uns einüben und dann ergibt sich vieles andere von selbst. Also keine Punkte in Flensburg zu haben, ist auf jeden Fall erstrebenswert, gerade wenn man begleitetes Fahren machen will, als Nebenbeisitzender, maximal ein. Aber es macht mich vor Gott trotzdem nicht gerecht, das ist das Erste. Jetzt gibt es aber noch einen zweiten Ton in diesem Rüffel der Pharisäer an Jesus. Warum tun deine Jünger am Sabbat, was am Sabbat nicht erlaubt ist? Das stimmte nämlich nicht ganz. Denn eigentlich war es doch erlaubt. Die Vorschriften des Alten Testamentes zumindest erlaubten es, jeden Menschen sich auch am Sabbat zu ernähren. Und dabei war es völlig unerheblich, ob es sich nun um Ähren aus einem Kornfeld handelte oder um ein ganz normales Brot. Beides war im Prinzip erlaubt. Dummerweise hatten die Pharisäer aber trotzdem ein bisschen recht, denn das, was die Jünger damals taten, dieses Ährenraufen, das war zwar nicht verboten, aber man tat es eigentlich nicht. Es war vielleicht sogar ein bisschen rebellisch, ein bisschen aufsässig. Das ging natürlich nicht. Dazu würde ich jetzt ganz gerne mal ein Bild zeigen, Friedrich. Ich denke, einige kennen den Spruch. Alle sagten, das geht nicht. Und dann kam einer, der das nicht wusste. Tja, Pech gehabt, ne? Er hat es einfach gemacht. Und das ist mein zweiter Punkt heute Morgen. Kein Gesetz Gottes ist dazu da, dass wir uns gegenseitig ausbremsen, sondern dass wir uns fördern. Wie ist denn das mit dem, was wir heute Morgen hier tun? Viele sagten damals, das geht doch nicht. Das kann man doch nicht machen. Schon gar nicht unter dem Dach der Kirche. Doch, man kann einen Gottesdienst in einem Gemeindezentrum feiern. Das geht. Aber es gehört sich doch nicht, wenn es in einer frommen Kirchengemeinde so etwas wie Konkurrenz gibt. Wo führt denn das hin? Keine Ahnung, wo das hinführt. Aber ist es deswegen gleich verboten? Könnte es nicht vielmehr gesegnet sein? Weil wir uns gegenseitig fördern? Weil wir Menschen wieder ganz neu einladen können? Und weil diese Freiheit immer schon ein Zeichen des Evangeliums war. Wenn alle immer nur das gemacht hätten, was sich gehört, dann hätte es nie eine Reformation gegeben, zum Beispiel. Oder damals eine deutsche Bibelübersetzung. Und heute auch kein Schlagzeug in diesem Gemeindezentrum. Gott sei Dank haben Menschen es einfach mal gemacht. Sich vielleicht sogar ein bisschen dumm gestellt dabei. Und ich glaube, weil manchmal neue Wege notwendig sind, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, notwendig, darum verweist Jesus in unserem Bibeltext auf Menschen, die das damals auch schon gemacht haben. Auf David, der diese heiligen Schaubrote aß, obwohl es verboten war. Oder man tat es damals zumindest nicht. Und auf den Priester Abiatar, der sie ihm gab. Und auch in Barnsdorf gibt es einen Hunger. Und auch wir haben mit diesem Gottesdienst hier sozusagen Schaubrote essen müssen. Manchmal sind diese neuen Wege nötig, um eine Gemeinschaft, eine Gemeinde voranzubringen. Und es ist bestimmt nicht Jesus, der uns da ausbremst. Also glaube ich, sollten wir es auch nicht tun. Kannst das Bild wieder wegnehmen, Friedrich? Man könnte noch viel mehr dazu sagen. Zum Beispiel hatten ihr Schriftgelehrten damals diese komische Idee oder Meinung, dass der Messias, der Retter Israels, der die Israeliten von den Römern befreien sollte, der genau dann wiederkommen würde, wenn sich alle Juden wenigstens einen Tag lang an das strenge Sabbatgebot hielten. Dann würde er kommen. Und mit dieser Meinung nahmen sie das ganze Volk in Geiselhaft. Weil sie das glaubten, sollten sich alle anderen dran halten. Das ist immer wieder ein sicheres Kennzeichen für eine verkorkste Ideologie, wenn eine kleine Minderheit vorgibt, was die Mehrheit glauben soll. Und Jesus hat darauf offensichtlich gar keinen Bock gehabt. Und darum beendet er das Gespräch mit diesem Satz: So ist der Menschensohn ein Herr auch über euren Sabbat. Gott sei Dank. Denn der Sabbat macht uns nicht gerecht und kein Gesetz der Welt kann uns retten. Das ist mein letzter Punkt heute Morgen. weil Jesus stärker ist als das Gesetz. Darum kann er, und zwar nur er, uns einmal vor diesem Gesetz retten. Darum bietet er uns seine Gnade an. Und darum kann er uns Sünde vergeben. Was die Pharisäer hier versuchen, ist, durch das penible Halten von Gesetzen gerecht zu werden. Das ist ein ehrbarer Vorsatz. Aber wenn ich mich angucke oder wenn ich in die Bibel gucke, dann stelle ich fest, dass das schlicht und ergreifend nicht geht. Das bloße Halten von Gesetzen macht uns nicht gerecht. Es macht uns bestenfalls gesetzlich, erbsenzählerisch, vielleicht sogar spießig, lieblos und unfrei. Denn wir werden doch immer wieder schuldig, weil wir eben lieblos handeln, weil wir Dinge vergessen, versäumen oder manchmal auch, weil wir Sachen ganz bewusst falsch machen, weil wir gerade so drauf sind. Ich will das jetzt falsch machen. Machen Sie falsch. Das kenne ich von mir. Und damit werden wir schuldig und Schuld verfällt nicht. Sie hat kein Verfallsdatum. Dummerweise nicht. Sie bleibt wahr. Und wenn man lang genug lebt, dann kann da schon eine ganz schöne Last zusammenkommen, die uns irgendwie runterzieht, die uns belastet, die uns am Ende sogar griesgrämig macht. Und dann kommt Jesus und sagt, ich bin der Herr über den Sabbat. Ich stehe da drüber. Ich vergebe dir deine Schuld, wenn du das willst, denn ich kann das. Ich mache dich frei von deiner Vergangenheit, weil ich stärker bin als sie, weil ich dich liebe. Darum steht doch das Kreuz auf eurem Altar, weil ich dort unter eurer Schuld gelitten habe, damit ihr das nicht mehr müsst. Denn ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Selbstgerechten. Ja, und mit diesem unglaublichen Angebot lädt Jesus uns ein, auf seine Seite zu kommen, immer wieder. Er lädt uns ein, Gesetze zu halten, ohne gesetzlich zu werden. Er lädt uns ein, neue Ideen auszuprobieren, ohne sich gleich ausbremsen zu lassen. Und er lädt uns ein, zu ihm zu kommen, ohne perfekt zu sein. Und der Grund dafür, denke ich, ist einfach nur Liebe. Ist die Liebe, mit der er uns begegnet, mit der er uns gewinnen möchte. Wenn wir ihm dienen möchten, dann ist ihm unser Herz wichtiger als unser Punktekonto. Natürlich sollen wir uns an Regeln halten, das ist klar, aber Jesus gibt ihnen einen ganz neuen Klang, einen ganz neuen Sound. Sie müssen uns nicht mehr retten, denn unsere Rettung ist Jesus selbst. Und seine Liebe sucht nicht das Perfekte, sondern sie sucht uns. Also lassen wir uns immer wieder finden. Amen.